searching for was me.
Die Temperaturen steigen und es ist wieder Zeit für Outdoor. Und da passt dieser Song ganz gut. Ben Howard mit seinem Surf-Folk-Song Keep Your Head Up. 2011 ist er erschienen, war damals auf dem Debütalbum und das hat dann auch gleich den renommierten Mercury Prize gewonnen. Wer diesen Song in Gänze hören möchte, der ist herzlich eingeladen, Mitglied im Travelholics Listeners Club zu werden. Alle Infos dazu gibt's in den Shownotes. Und wer diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts hört, den bitte ich doch herzlich um eine am liebsten 5-Sterne-Bewertung und natürlich auch um ein Abo. Dann hören wir uns noch öfter. Dankeschön. Ein wunderbarer Song, der sehr gut in die Zeit passt und auch sehr gut zu dieser Episode, denn Keep Your Head Up und der Blick nach vorne, das ist auch das Thema, das ich mit Hanse Merkur Vorstand Johannes Ganser auf der Jahrestagung des Deutschen Reiseverbands auf den Azoren besprochen habe. Wir reden darüber, wie man sich selbst motiviert, wie man seine Kollegen motiviert und wie man positiv in den Tag geht. Das Thema Resilienz ist ja nach wie vor äußerst wichtig zu betrachten und insofern wünsche ich wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Willkommen zum Podcast der Touristik. Wir zeichnen heute auf den Azoren auf. Ich freue mich ganz besonders, dass ich mit Johannes Ganser einen Gast habe, den ich mir schon lange gewünscht habe. Er ist Vorstand der Hanse Merkur. Guten Tag, bon dia, Johannes.
Ja, hallo Roman, freue mich auch sehr.
Schön, dass das nun klappt und wir uns einfach mal unterhalten. Wir haben uns gestern, muss man den Zuhörern vielleicht kurz erzählen, saßen wir beim Abendessen zusammen und wir haben uns ein bisschen näher kennengelernt, ein bisschen über die Lebenswege gesprochen und so. Und interessanterweise war mir gar nicht so klar, dass man von Luftverkehrskaufmann zum Vorstandsposten in die Hanse Merkur Versicherung geht. Wie war dieser Weg eigentlich? Ganz kurzer Abriss, so 2-3 Stationen. Wie kommt man vom Luftverkehr zum Versicherungsgeschäft?
Also ich wollte schon immer irgendwie zur Airline, schon als kleines Kind, glaube ich, wie viele andere auch. Natürlich im Zweifel erstmal Pilot werden. Bin dann bei der Lufthansa als Auszubildender und als dualer Student gelandet. Habe Luftverkehrskaufmann gelernt und parallel internationale BWL studiert, dual bei der Lufthansa. Und das war immer mein Traum. Also ich konnte wirklich so operativ während der Ausbildung arbeiten, am Check-in, Cargo nachts, die Pakete, aber auch im Management, Einsatz im Ausland in Bosnien-Herzegowina für die Lufthansa gemacht, in Brüssel, in Zürich. Also es war eine Mega-Zeit auf jeden Fall. Nach 10 Jahren Lufthansa bin ich dann zur Air Berlin gegangen. Ich habe bei Lufthansa im Bereich Miles & More gearbeitet und damals war ja so die Wachstumsphase der Air Berlin. Gerade die Deutsche BA übernommen, die LTU übernommen und es fehlte so irgendwie ein Kundenbindungsprogramm und natürlich auch die Nebenerlöse, die man von Ryanair und EasyJet kannte, waren auch noch nicht so da. Und dann bin ich ja für viele Lufthansa-Kollegen verrückt von der Lufthansa zur Air Berlin gegangen.
Und das heißt, du bist von einem etablierten Corporate in ein Startup gegangen, weil Hunold hat ja so die Air Berlin schon ein bisschen Startup-mäßig aufgezogen, ne?
Total. Also das war eine andere Welt, andere Kultur. Super spannend. Gerade ich war da Mitte 20, habe dann mit meiner Werkstudentin damals von der Lufthansa zu zweit zur Air Berlin gegangen und konnte mir dann da wirklich ein Team aufbauen und auch das ganze Thema Kundenbindungsprogramm wirklich mehr oder weniger von null. Gab so ein bisschen Mallorca-Card, aber uns dann überlegt, was wollen die Kunden denn überhaupt und wie können wir kommunizieren und haben dann exklusive Wartebereiche an Flughäfen organisiert und Kundenkommunikation aufgebaut und natürlich viele, viele Partner, Teile, die ich schon von Lufthansa kannte, haben dann eben auch nicht nur Miles & More Meilen, sondern auch Top-Bonus-Meilen vergeben. War eine mega Zeit, war für mich total prägend.
Air Berlin hat auch Teil meines Lebens. Irgendwann hatte ich tatsächlich auch mal das Privileg, die Goldcard zu haben, weil ich wirklich viel unterwegs war mit denen. Diese exklusiven Wartebereiche, das kenne ich auch, das Thema. Ich erinnere mich gern an den süßen oder salzigen Snack, den es gab, und die Currywurst zur ITB. Natürlich auch irgendwann ein bisschen mit Schmerz an die letzte Phase dann. Das war ein bisschen kritisch, aber trotzdem, und gerade heute, und das müssen wir jetzt mal in aktuellen Bezug sehen, fehlt ja dann quasi eigentlich auch so ein bisschen so eine Airline, ne? Also die dann einfach auch ein Alternativangebot machen kann oder so. Und insofern an alle Air Berliner da draußen, wir vermissen euch ein bisschen und wir denken an euch, so könnte man sagen. Aber wie war denn der Sprung vom Luftverkehr Richtung Reiseversicherung oder Versicherungsgeschäft?
Das war quasi logisch und doch verrückt. Mein größter Partner zu Air Berlin-Zeiten war die Hanse Merkur. Die Hanse Merkur hat schon ewig mit Air Berlin zusammengearbeitet, Reiseversicherung im Buchungsprozess verkauft und damit hatte ich eben den Kontakt zur Hanse Merkur und irgendwann, genau, wurde ich dann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, zu wechseln und das touristische Geschäft, also den Vertrieb für die Reiseversicherung bei der Hanse Merkur zu übernehmen. Das war erstmal, brauchte ich einen Moment, um zu überlegen, ob ich jetzt so, ich habe bis heute Kerosin im Blut, auch meine Kinder oder schlepp sie bis heute auf Aussichtsterrassen von Flughäfen und freue mich, dass sie in jungen Jahren schon ein Airbus von der Boeing unterscheiden konnten. Deswegen, das war jetzt schon so ein Schritt. Für mich war schon das Thema Reiseversicherung wichtig. Ich glaube, wir wirklich nicht jetzt direkt, was ich ja heute mache, dass ich mich auch um Krankenversicherung und Lebensversicherung und Tierversicherung kümmere. Das wäre damals ein bisschen undenkbar gewesen. Hatte ich auch keine Vorqualifikation für. Aber wenn man so in der gesamten Touristik arbeiten will, kann man, glaube ich, ja, mit am besten zu einer Reiseversicherung gehen, weil man ja mit allen arbeitet. Also
nicht so ein Shoutout nach alle, die da draußen arbeiten. Sucht ihr eigentlich Leute?
Ja, wir sind ja ganz gut am Wachsen und bei uns gerade in den beiden Reisevertrieben die deutliche Mehrheit kommt aus der Touristik, vom Veranstalter, aus dem Reisebüro, von Airlines. Das ist für uns total wichtig, weil es viel wichtiger ist, das Geschäft unserer Kunden zu verstehen. Wir haben natürlich auch Kollegen, besonders dann im Produktmanagement, im Underwriting und auch im Vertrieb, die aus der Versicherung kommen und die dieses Know-how mitbringen. Aber gerade für die Vertriebler ist, glaube ich, unser Erfolg schon sehr, dass wir einfach so viele tolle Kolleginnen und Kollegen in meinem Team haben, die sich sehr gut mit den Bedürfnissen unserer Kunden auskennen.
Nun hast du ja bei der Hanse nicht nur einen kleinen Job, sondern du bist ja, also das, was, also wenn wir hier Travelholic sind, bist du der Workaholic bei der Hanse mit so vielen verschiedenen Aufgaben und Verantwortungen. Was sind so deine Schwerpunkte, die du hast?
Genau, ich habe jetzt seit 2019 ein bisschen mehr Verantwortung bekommen, bin bei uns in den Holdingvorstand damals gekommen und kümmere mich um die Reiseversicherung, also um den Vertrieb und den Betrieb, also die Operation unserer Reiseversicherung. Ich kümmere mich um die Kooperationsvertriebe, ist auch so mein roter Faden im Lebenslauf. Wie gesagt, das habe ich schon für Lufthansa, für Miles & More, für Air Berlin gemacht und mache ich jetzt auch wieder für die Hanse Merkur, also Partnerschaften mit vielen Sparkassen, mit Handelsunternehmen wie Chibo oder Futterhaus, eine riesige Partnerschaft mit einer gesetzlichen Krankenversicherung haben wir, die DRK Gesundheit. Wir haben über 8 Millionen Brillenversicherte mit Vielmann zusammen. Das sind alles so Themen. Ich liebe es einfach, mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die Geschäftsmodelle anderer Unternehmen zu verstehen, vor Ort zu sein, Menschen kennenzulernen. Und deswegen passt es vielleicht ganz gut, dass so mein anderer Teil jetzt in der Hanse Merkur auch einfach die Menschen sind, und zwar die internen Menschen. Ich bin zusätzlich bei uns auch im Konzern für Personal verantwortlich. Wir haben fast 2000 Mitarbeitende in Hanse Merkur in der Gruppe und das ist auch einfach toll. Das sind dann eben ja nicht die externen Kunden und Partner und die Menschen, die ich dort kennenlernen kann, sondern viele, viele interne Menschen.
Was mich jetzt so ein bisschen zu dem Schwerpunkt bringt, das Thema 2019, viel Verantwortung zu übernehmen in einer Zeit, wo das, was wir ja heute gerne mal so multiple Krisen nennen, quasi so mit begonnen hat, mit einer permanenten Abfolge von schwierigen Situationen in der Branche, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und gleichzeitig das Thema Fokus auf den Menschen zu setzen. Da braucht es ja Techniken, da braucht es ja Überzeugungen, da braucht es auch bestimmte Haltungen. Und das habe ich festgestellt und deswegen habe ich dich ja auch angesprochen, ob du nicht mal zu Gast sein möchtest bei mir. Das Thema Resilienz denkst du neu und anders? Oder vielleicht nicht nur anders, aber auch wirklich neu und hast es nochmal hervorgehoben. Resilienz war ja schon mal ein großes Thema in der Corona-Krise. Da ging es aber mehr so um resiliente Unternehmen. Und hier geht es ja auch um Menschen bei dir, ne? Vielleicht magst du vielleicht mal kurz erzählen, wie es dazu kam, dass du dich so intensiv mit diesem Thema beschäftigt hast.
Genau, ich bin Mitte 2019 in den Vorstand gekommen und dann ja, wie ich gerade gesagt habe, hauptsächlich zuständig für die Reiseversicherung und für Personal. Das war eine völlig verrückte Zeit für uns alle, aber natürlich auch für mich in dieser Rolle, weil natürlich innerhalb der Hanse Merkur die Reiseversicherung enorm betroffen war und es darum ging, die Reiseversicherung gut durch diese Krise zu managen und insbesondere für unsere Kooperationspartner und auch für unsere Versicherten da zu sein und gleichzeitig eben Personal. Ich glaube, alle erinnern sich an jeden Tag eine neue Verordnung zu Abstandsgeboten und sonstigen Regelungen. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich ein bisschen auch mal an meine Grenzen gekommen bin. Ne? Dazu zwei Töchter, die damals noch kleiner waren, jetzt Teenager, wie alle. Ne? Also
Was ist schwieriger, Teenager oder kleine Kinder? Ne? Also hat alles seine
Frage. Also in der Corona-Zeit war das schon schwierig für alle und ich glaube teilweise für meine Töchter noch schwieriger als für mich.
Entlang.
Ganz anderes Thema. Und da habe ich mich natürlich das erste Mal damit beschäftigen müssen, wie komme ich so durch? Aber habe natürlich auch viel gesehen, wie gesagt, meine Töchter, Menschen um mich herum, Freunde, aber auch viele Mitarbeitende bei uns, die sich natürlich auch in dieser Zeit einfach unter einer enormen Belastung wiederfanden. Und so damals habe ich noch gar nicht so sehr dieses Wort Resilienz, klar, du sagtest, das kam dann so auf, gesehen, sondern ich habe mich einfach aus dieser Managementrolle mit meiner Verantwortung für Personal bei uns im Unternehmen, aber auch einfach als Johannes damit beschäftigt, wie komme ich da so ganz gut durch. Und das ist auf jeden Fall etwas, was dann auch über die letzten Jahre sich fortgesetzt hat, weil ja, muss ich nicht viel zu sagen, die Zeiten sind ja in Wellen weiter wild.
Wie würdest du das dann eigentlich für dich definieren, resilientes Denken, Verhalten, Leben? Was bedeutet das für dich?
Für mich bedeutet es, dass ich grundsätzlich versuche, alles dafür zu tun, positiv zu sein. Weil ich merke, dass ich selber viel für mich selbst, aber auch indem ich darüber rede, indem ich natürlich auch bei uns im Unternehmen mit meinem Team, mit den Mitarbeitenden spreche, dass ich viel dazu beitragen kann, dass wenn man die Themen, das Leben, die Herausforderungen grundsätzlich versucht positiv zu sehen und die positiven Themen stärkt und nicht immer nur negativ denkt, grübelt, sich im Zweifel in Themen ständig reinziehen lässt, dass man damit sehr, sehr viel verändern kann. Damit verändern sich nicht die Probleme und die Herausforderungen, aber es verändert sich aus meiner Sicht sowohl, wie man sie löst, als auch wie man sich dabei fühlt.
Und das machst du wie? Also gibt es dann Techniken oder ist es du brauchst dann natürlich erstmal eine gewisse positive Grundeinstellung, du musst es auch wollen natürlich. Du musst dich vielleicht von dem Ja, aber ein bisschen lösen, ne? Dass man sagt, ja, eigentlich ist ja okay, aber du musst natürlich erstmal sagen, ja, nee, eigentlich möchte ich das wirklich so. Das hast du für dich verinnerlicht.
Genau. Ich glaube, bei mir geht es wirklich so ganz, ja, persönlich, um mal was Persönliches rauszuhauen, damit los, dass ich eine sehr enge Beziehung zu meinen Großeltern und zu meinem Opa hatte, der zum Glück 90 geworden ist, aber jetzt leider seit einigen Jahren auch nicht mehr lebt. Und der hat mir beigebracht, so aus seiner Lebenserfahrung, ne, Kriegsgeneration etc., Johannes, steh nie auf morgens, setze nie einen Fuß aus dem Bett, ohne dir zu überlegen, worauf du dich heute freust. Und das klingt ein bisschen platt, aber das macht für mich einen totalen Unterschied. Mittlerweile überlege ich mir das eher unter der Dusche, sonst schlafe ich wieder ein morgens. Aber das hat mich geprägt und das tut mir bis heute sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist so ein Teil einfach, dass auch an Tagen, und wir kennen das alle, wo man vielleicht denkt, oh Gott, wie anstrengend, und man hat einen Tag vor sich, wo ganz, ganz viele schwierige Termine sind, wo man einen sehr anstrengenden Tag hat gibt es ja trotzdem was, worauf man sich freuen kann. Und sei es irgendeine Begegnung mit irgendwem, abends die Stunde mit der Familie, der Weg zur Arbeit oder von der Arbeit mit dem Rad, irgendwas. Und oder sei es einfach nur der Sonnenschein jetzt wieder im Frühling. Und dann fahre ich auch mal 5 Minuten länger und fahre an der Elbe lang, selbst wenn ich es nicht schaffe mit dem Rad, und genieße einmal Sonne und einen schönen Blick.
Das heißt, du organisierst dir quasi das Positive mit in den Alltag hinein, kann man das so?
Ich glaube beides. Es ist, oft muss ich mir gar nichts organisieren, sondern muss mir nur kurz bewusst machen, dass eben nicht die 3 Themen, die mir jetzt als erstes im Kopf kommen, die anstrengend oder vielleicht nervig sind, mich jetzt beeinflussen in dem, wie ich morgens aufwache und wie ich aus dem Haus gehe und wie ich dann ja auch wirke, sondern dass ich mich einfach auf das, was eh kommt, nämlich auf das Positive freue. Und wenn ich das gerade nicht finde, dann kann ich mir eigentlich auch in der Regel was organisieren.
Ist ja letztendlich auch so, wenn ich mir das überlege, wenn ich mir Meetings anschaue oder auch einfach Begegnungen, Veranstaltungen oder sowas, niemand geht ja gerne zu Freunden, die sich ständig streiten, zum Abendessen. Oder niemand geht gerne zu einem Griesgram ins Restaurant, es sei denn, er kocht ganz extrem gut, aber eigentlich nicht. Ne? Insofern sind es natürlich auch Momente, wo ich sage, okay, wird ja gespiegelt, das kommt ja eigentlich wieder zurück. Wenn du jetzt sagst, okay, du hast diese große Personalverantwortung und die Hanse ist ja kein kleines Unternehmen. Wie kannst du diese Haltung auch oder vielleicht auch als Empfehlung an die Zuhörenden, egal wie groß die Company ist, wie kann man so eine Grundhaltung, wenn man die für sich selbst gefunden und entwickelt hat, dann eigentlich auch in Unternehmen reintragen?
Genau, also ich mache das wirklich sowohl theoretisch zum Thema und versuche es praktisch vorzunehmen.
Okay.
Also es gibt in der Theorie ein Modell, das kann man sehr schnell googeln, wenn man Lust hat. Es wurde von einem Martin Seligmann 2019 entwickelt. Das ist das PERMA-Modell.
Ich kann das in die Shownotes schreiben.
Super, ne? Total gern. Das habe ich einfach, als ich mich damit beschäftigt habe, gefunden. Und da geht es eben darum, genau, jeder Buchstabe steht sozusagen für ein Thema. Da gibt es 5 Säulen. P wie positive Gefühle, E wie Einsatz, R wie stabile Beziehung, Relationship, Meaning, Sinnhaftigkeit und Achievement, Leistung. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigen will, kann man das tun. Und das bieten wir auch in-house an, nicht von mir, da gibt's Leute, die das wirklich gelernt haben. Und glaube ich, damit kann man einfach einen Impuls geben. Und das andere ist ja, wie immer, das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis. Ich versuche ganz doll, dass ich eben auch natürlich als Verantwortlicher für Personal in unserem Unternehmen das selber vorlebe, aber auch unsere Führungskräfte auf allen Ebenen befähige, auch in so einer Art und Weise einfach, ja, es vorzuleben und mit ihren jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechend umzugehen. Und das sind ganz kleine Dinge. Es geht eben dabei los, dass ich versuche eben, so wie ich in den Wald hineinrufe, es ja auch herausschallt. Das heißt, wenn ich griesgrämig negativ morgens in mein Führungsteam komme und sage, dass alles ja nur so schrecklich ist und die Welt und die Schadenquoten und die Politik und alles, dann wird es wahrscheinlich nicht dazu führen, dass die danach in ihre Teams laufen und sagen, hey, wir haben jetzt alle zusammen einen super Tag und bringen hier die Hanse Merkur nach vorne und die deutsche Wirtschaft, sondern dann wird es umgekehrt sein. Sprich, das Erste ist wirklich ein bisschen Einstellung bei sich selber und da kann man Menschen zu befähigen. Und dann sind es wirklich ganz viele, viele Einzelmaßnahmen,
die wir versuchen. Weil das kann man ja gerne mitnehmen und vielleicht auch nachkochen zu Hause.
Total. Also wir haben einfach viel interne Personalentwicklung. Das heißt, wir arbeiten viel daran, wie Menschen, gerade wie Führungskräfte mit ihren Leuten umgehen, auf welche Art und Weise sie kommunizieren sollten, welche Werte dafür wichtig sind, die dann wieder zu den Unternehmenswerten Hand in Hand des Hanse Merkur passen sollten, weil sonst ist das ein Claim und wird nicht gelebt. Dann haben wir dazu eine auch externe Unterstützung. Ist auch nicht wahnsinnig aufwendig. Ein Unternehmen, was eben dann extern Mitarbeiter berät, weil es auch Themen gibt, die Führungskräfte völlig überfordern, wenn es dann auch um, ja, psychologische Themen geht, um teilweise familiäre Themen. Die besorgen aber im Zweifel auch mal einen Facharzttermin, weil die Mitarbeiter so belastet, dass eben die Mutter oder der Partner einen Termin braucht oder so. Also das ist ein ganz
konkretes. Das ist ein spannendes Thema, wenn ich mir überlege, auch ob sie jetzt, sind wir mal weg von der Holding, von einem Konzern, sondern tatsächlich auch von KMUs,
ja,
wo dann jemand sagt, also Führungskraft oder von mir ist einfach Gründer.
Wir gehen in ein Startup und die sind starten zu zweit, zu dritt, bootstrappen, haben dann irgendwann die ersten Entwickler oder ersten Marketingmenschen, die dort arbeiten oder PR machen oder was auch immer. Irgendwann müssen die ja plötzlich anfangen, von dem, was ihre Grundidee war, plötzlich sich zu entwickeln und neue Kompetenzen aufzubauen. Weil die Grundidee, wenn ich jetzt ein Startup zum Thema Kaffee oder Fairtrade oder was auch immer gründe, ist ja nicht, wie kriege ich das jetzt so gebaut, dass alle sich wohlfühlen zuerst. Zuerst habe ich ja ein Problem, was ich lösen möchte und ein Business, was ich draus bauen möchte. Und dann fällt mir auf, okay, das Business könnte besser sein, wenn alle mit einem sehr guten Gefühl daran arbeiten. Was kann man denen raten? Wie schnell können die anfangen? Wo können die anfangen, irgendwo einen Haken oder einen Anker zu setzen?
Ich glaube, genau wie du es beschreibst, ist diese Entwicklung gerade bei sich schnell entwickelnden Unternehmen, da denke ich sehr an meine Evelyn-Zeit zurück, aber in Teilen auch bei uns in der Hanse Merkur, wo wir auch gerade in der Reiseversicherung enorm schnell teilweise gewachsen sind. Da gibt es diesen Punkt, wo die reine Begeisterung für, hey, wir reißen hier zusammen was, wir sind ein tolles Team, wir erreichen unsere Ziele, das wird super, wo das nicht mehr reicht und wo Menschen dann in so ein Tal kommen und im Zweifel aber auch überdrehen. Und da bin ich, glaube ich, als Führungskraft einfach wahnsinnig gefordert, dass ich einerseits meine Leute im Blick habe und merke, hier muss mir jemand auch mal eine Pause machen, hier ist vielleicht jemand jetzt auch mal inhaltlich nicht mehr so dabei und dann geht es um eher eine inhaltliche Begleitung. Ich glaube, es ist wirklich sehr ein Führungsthema. Also egal, ob ich ein kleines Unternehmen oder ein großes Unternehmen habe, ich muss es vielleicht noch mehr orchestrieren, weil es einfach bei uns auch viele Führungskräfte sind. Als ich damals in meinem kleinen Team kannte ich die Leute natürlich noch anders. Also ich glaube, die Führungskraft ist das Wichtigste. Das sind alles ja nicht Sprüche, wenn man sagt, die Menschen bleiben und entwickeln sich gut wegen ihrer Führungskraft und der häufigste Kündigungsgrund ist auch die direkte Führungskraft. Und
ist das so?
Ja, total. Und deswegen ist dieses Führungskräftestärken aus meiner Sicht das A und O.
Und das geht dann eigentlich nur extern oder kann ich mir das anlesen? Oder ich sage, okay, zum Beispiel das Permasystem, ich beschäftige mich damit oder gibt es da noch Alternativen oder andere Ansätze? Hast du dich damit auch beschäftigt?
Ich glaube, das eine ist es spannend, sich Theorie anzueignen, aber wenn ich jetzt als Führungskraft ein Interesse daran habe, an meinen Leuten, an meinem Team, wissen will, geht es dem gut, ohne jetzt bester Freund werden zu wollen, das ist, glaube ich, nicht der Weg, sondern fühlt er sich wohl in seiner Rolle, wie sind die Aufgaben, sind es für ihn sinnstiftende Aufgaben, macht er auch Aufgaben, die ihm wirklich Freude machen oder hat er nur das Gefühl, er muss irgendwas tun, worauf er überhaupt gar keine Lust hat, wie ist die Menge, ist er unterfordert, ist er überfordert, ich glaube, das ist alles sehr Führungskraft und im Zweifel auch etwas, was gar kein, ja, keine Rocket Science ist.
Ja.
Damit kann ich viel schaffen, erstmal, ob es der einzelnen Person gut geht. Und ich glaube total an Teams. Ich glaube daran, dass man Teams kreieren sollte. Auch das ist etwas, was wir in der Hanse Merkur sehr versuchen und was mir sehr wichtig ist. Ich mache regelmäßig mit meinem Team, mit meinen Directs eine Außentagung zwei Tage.
Okay, also so Offsites, das was jetzt so
anderes. Total wichtig, weil es eben der Austausch passiert natürlich auch zu fachlichen Themen dort. Wir machen dort fachlich was, aber gerade dieses sich auch mal, dass die untereinander, die haben ja auch teilweise 20, 30, 40, 50 Leute, dass die sich mal untereinander zu zwei, zu dritt außentauschen können über ihre Themen, dass ich mit ihnen mal in anderer Atmosphäre ins Gespräch komme. Sowas ist total wichtig. Mitarbeiterfeste, sich freuen, wenn man was erreicht. Nicht dann gleich zum nächsten. Natürlich hat man immer noch 70 andere Eisen im Feuer. Aber wenn wir einen neuen Partner gewinnen, dann feiern wir das.
Und okay, das macht ihr auch,
Jetzt nicht übertrieben, sondern.
Also es gibt jetzt nicht Champagner
und Erdbeeren. Champagner und Erdbeeren ist nicht so unseres, sondern wir haben einfach einen netten Innenhof und da ist ein Grill und dann stelle ich mich auch mal an den Grill oder.
Ja.
Und
das kann ja. Das kann ja der Startup-Gründer mit seinen vier Kollegen genauso machen.
Das habe ich auch bei Evelyn sehr gelernt. Das war wirklich dieser Zusammenhalt unter den Kollegen, war wahnsinnig viel wert. Oder auch bei Miles & More oder bei meiner GmbH, da war auch immer freitags Bier nach vier und ein Grill draußen auf der Terrasse. Ich glaube, da geht es gar nicht um was Großes, sondern, und man musste ja hinwollen. Also wenn man quasi als Führungskraft eigentlich nicht ausstrahlt, dass man Menschen mag und dass man Interesse hat,
dann kommt auch keiner um vier zu mir, sondern dann ist das ja auch eine Reflexion.
Das ist der Grießkram, der maximal sehr gut kochen können müsste, damit die Leute dann vielleicht doch mal das Sternemenü nehmen, aber sonst tatsächlich ja nicht. Interessant, dass wir nochmal über die Air Berlin sprechen. Ich denke ja, da war es auch ein Stück weit die Marke, na, das also sehr identitätsstiftend war, dass man zu dieser Family, zu diesem Clan, zu dieser großen Einheit und dieses, also jeder ist ja gerne in einer Mannschaft, die immer gewinnt und die Air Berlin ist ja lange ständig nur schneller, höher, weiter gegangen die ganze Zeit. Ja. Wenn ich mir jetzt so diese Grundhaltung, ich mache das jetzt mal fest an zwei Platten Beispielen, dem Obstkorb und dem und der Massage einmal die Woche oder sowas. Das ging ja los in der Dotcom-Zeit, würde ich sagen. Da kam das zum ersten Mal, weil die Startups die Leute irgendwie ziehen wollten und es noch nicht so viel Gehalt gab am Anfang. Das ist es aber nicht, ne?
Nee, ich glaube, das ist, ich halte ja immer sehr viel von Authentizität. Das kann einer von vielen Aspekten sein, der dann ins Bild passt. Aber ich glaube, was nie funktioniert, ist plötzlich etwas im Managementbuch zu lesen und zwei Maßnahmen umzusetzen, die aber überhaupt nicht ins sonstige Handeln passen. Und das wäre deswegen, der Obstkorb ist nie falsch.
Kann man immer machen.
Aber ist jetzt nichts, was, glaube ich, Mitarbeiter bindet, sondern da ist, glaube ich, dass die 10 Minuten Zeit nehmen für den Mitarbeiter deutlich hilfreicher, als ihm eine Banane hinstellen.
Berätst du dann eigentlich, also ich weiß, wir haben gestern ganz kurz drüber gesprochen, dass du zum ersten Mal, glaube ich, sprichst viel vor großen Menschenmassen, aber das Thema Resilienz im Unternehmen oder Resilienz in der Führung auch und so weiter, das hast du mit Markus Orr zusammen bei Lufthansa City Center gemacht.
Ne? Ja, genau, der weiß ja, dass ich, wie gesagt, auch nicht nur für die Reiseversicherung, sondern für Personal zuständig bin und findet es immer spannend, so ein bisschen Input mal von außen zu kriegen, auch gerade zu Personalthemen. Und so hatte ich schon mal auf der vorletzten Jahrestagung über ein Personalthema damals noch Mitarbeiterattraktivität und Recruiting gesprochen. Und dann hat er mich jetzt wieder gefragt, ob ich nicht irgendwie ein Thema habe aus der Welt, was vielleicht zur Jahrestagung passen kann. Und dann habe ich das auch das erste Mal quasi extern jetzt mal gemacht. Ich finde, das passt auch zur Hanse Merkur. Wir sind ja im Kern, auch wenn wir Marktführer in Deutschland in der Reiseversicherung sind sozusagen wir im Kern ein großer privater Krankenversicherer. Und dementsprechend ist das ganze Thema Gesundheit jetzt ja nicht nur über die Reiseversicherung, sondern eben auch, wie gesagt, über das Thema Krankenversicherung sehr verankert bei uns. Und deswegen fand ich, passte Hanse Merkur plus meine Verantwortung dann ganz gut. Und dann ist das gut angekommen. Und genau, jetzt habe ich das ein paar Mal gemacht und mach's jetzt auch noch in den nächsten Wochen ein paar Mal und dann ist aber auch gut. Also
Also du wirst jetzt nicht zum Resilienz-Popstar.
Nein, Popstar sowieso nicht, sondern ich freue mich immer, wenn ich Themen, die mich selber bewegen, mit anderen Menschen teilen kann. Aber das ist in der Regel spreche ich hier in der Reiseindustrie natürlich über Reiseversicherung und alles, was dazu gehört. Aber das haben viele, wir arbeiten ja zum Glück mit vielen Partnern schon sehr, sehr lange zusammen. Und da sind dann die entsprechenden Teams oder auch die Reisebüros oder sind natürlich dann auch oft schon sehr tief im Thema und kennen unsere Produkte. Und wenn ich dann die Chance habe, einen Mehrwert zu bieten über so ein Thema, dann freue ich mich damit.
Und interessant finde ich es halt auch, weil du im LCC-Verbund natürlich diese anderen Unternehmensstrukturen auch hast, diese kleineren Unternehmen, die kleineren Teams, die dann trotzdem merken, okay, ich kann mir da was mitnehmen. Gab es dann direkt Feedback? Also gibt es dann direkt Umsetzungsaktionen oder sagen, okay, ja, hat mich weitergebracht. Gibt es dann irgendwie Reaktionen aus den Partnerverbünden?
Das ist total schön. Also ich habe jetzt auf diese Resilienz-Themen eigentlich viel mehr Feedback, nachdem ich gesprochen habe, bekommen, als wenn ich sonst so spreche. Was ja zeigt, dass das gerade, glaube ich, auch in der jetzigen Zeit einfach die Menschen bewegt und oft ergibt sich dann auch ein Austausch. Hey, ich habe mal das und das ausprobiert und hast das auch schon mal ausprobiert und damit habe ich jetzt auch nochmal ein neues Thema so im Kontakt zu unseren Partnern und sonstigen Leuten, mit denen
ich... Gibt es irgendwie so Best-Practice-Beispiele, wo du sagst, okay, da hat einer mal folgende Sachen gemacht und hat dann direkt Feedback von Mitarbeitern oder Kollegen, Kunden, Partnern bekommen und sagt, ja, das schreibe ich mir jetzt an die Wand.
Ja, also gerade dieses Thema mal ein bisschen mehr, die auch den kleinen Erfolge feiern und gar nicht aufwendig feiern, aber diesen Moment erleben, wo alle sich gemeinsam freuen und auch Anerkennung bekommen, was für das, was sie getan haben. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich schon gehört habe, dass Leute das als Inspiration aufgenommen haben. Das ist jetzt ja auch nichts, was ich mir selber ausgedacht habe, sondern einfach nur, was ich hervorgehoben habe. Dann, was auch ein Thema ist, was ich gerne mache, ist so eine gemeinsame Pause. Wir haben zum Glück einen sehr schönen Standort, aber kann man überall machen, dass man einfach mal gemeinsam einen Moment Pause macht, mal spazieren geht, kommt auch aus der Corona-Zeit. Bei mir haben, glaube ich, viele gemacht, dass sie dann ihre Termine eben im Spazierengehen gemacht haben und so dann, ja, als Team Pause zu machen, statt dass jeder irgendwie was am Schreibtisch mümmelt oder in die Kantine, ins Mitarbeiterrestaurant geht, ist auch ein Thema. Und anderes Thema, auch so ganz einfach und auch nicht von mir, sondern nur hervorgehoben, sind so Fokusblöcke. Ich versuche mir einfach in meinem Kalender, der wie bei uns allen wild ist, versuche mir einfach schon Zeit erstmal zu blocken. Entweder, weil da noch ein Thema reinkommt, aber auch einfach für dieses Gespräch. Wenn ich merke, da ist jetzt irgendwas mit irgendwem und ich möchte jetzt mit ihm reden, weil wenn ich jetzt wahrnehme, da hat vielleicht jemand Redebedarf, es geht jemandem nicht gut, jemand hat ein Problem, ich kann vielleicht unterstützen, dann bringt es ja nichts, wenn ich dann in 5 Tagen auf denjenigen zugehe, dann ist es
sehr selten. Dann die Kassenpatientenvariante, wo du dann 3 Monate warten musst. Aber ich habe gestern, wir haben uns gestern noch für einen geschäftlichen Termin in Hamburg verabredet, ich habe gestern in deinem Kalender beim Rüberlupen gesehen, du setzt ja auch selber Termine für deinen Feel-Good-Moment. Ja, also da stand im Kalender, keine Termine vor 9, ich fahre mit dem Fahrrad ins Büro, das weißt du heute schon.
Das muss ich mir quasi jetzt planen, weil sonst werde ich einfach nicht mit dem Fahrrad ins Büro fahren, weil natürlich gibt es auch immer dann wieder Gründe, warum man auch morgens noch dringend einen Termin machen muss. Und ja, im Notfall würde ich ihn löschen, aber der ist jetzt nicht einfach frei zugänglich,
dieser
Termin. Ich versuche einfach so 2-mal die Woche, das ist bei mir eine Stunde hin, eine Stunde her und ein bisschen am Stadtrand von Hamburg, und das tut mir auch total gut. Das ist dann für mich gut, aber in der Regel auch dann für diejenigen gut, auf die ich im Büro treffe, weil wenn ich eine Stunde schon mal auf dem Rad saß, dann ist mein Kopf freier, dann habe ich schon mal entweder Regen oder Sonne getankt und komme anders an, als wenn ich nur eine Dreiviertelstunde im Stau stand und ins Lenkrad gebissen habe.
Vielleicht zum Abschluss nochmal, weil wir sind auf dem Kongress des Deutschen Reiseverbandes auf den Azoren. Wir haben heute schon eine Grundsatzrede vom Präsidenten gehört. Wir hatten ein Panel zum Thema Krisensituation im Nahen Osten. Wir hatten jetzt gerade ein sehr erbauendes und Hoffnung bringendes Thema junge Talente in der Touristik, die sich präsentiert haben. Wie ist dein Blick auf die Resilienz der Branche aktuell? Ich meine, bietet sich ja an, das jetzt zu bewerten. Verhalten wir uns richtig als Branche? Oder gibt es da Dinge, wo wir sagen, wir müssen da ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht in so eine Abwärtsspirale bewegen oder sowas? Gibt es da irgendwas, ohne dass wir jetzt zu politisch werden müssen? Ganz persönliche Einschätzung?
Ich tue mich immer schwer. Ich bin zwar Teil der Branche als Reiseversicherer, aber ich tue mich schwer, jetzt quasi den Kernplayern zu erzählen,
was sie
wie besser Krise managen sollen. Ich versuche einfach, dass wir unseren Teil dazu beitragen. Und das natürlich ist in Krise immer das Thema Reiseversicherung hilfreich, damit die Menschen reisen. Das haben wir besonders in Corona gemerkt. Aber ich glaube, um es wieder vielleicht eher auf das Personalthema zu ziehen, ich glaube, was ohne Zweifel ja so ist, dass wir in so einer Phase noch mehr auf uns jeweils aufpassen müssen und auf unsere Teams, weil ohne Frage ist das gerade wieder für alle eine wahnsinnig belastende Situation. Es ist viel Arbeit da, es ist eine total negative Spirale, weil einfach trotzdem die Umsätze und Erträge in der Regel runtergehen. Und deswegen ist es noch wichtiger, dass wir einfach als Führungskräfte uns so aufstellen und dass wir für uns, aber auch für unsere Teams stabil da sind und gemeinsam dann eben diese Krise managen.
Hänge nochmal was ran, was von mir so ein Gedanke ist, den habe ich in meinen Ostergeschichte da auch schon kurz erwähnt. Ich finde dieses Miteinander in der Branche, glaube ich, jetzt auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was uns helfen könnte, dass wir respektvoll miteinander umgehen und nicht jeder versucht selber nur irgendwie durchzukommen, sondern dass es schon darum geht, jetzt hier wieder gemeinsam zu gehen, weil das nächste klopft ja sicher irgendwann wieder an und dann gibt es uns nachträgliche Gedanken, die auch nicht so gut sind. Insgesamt haben wir aber doch einen positiven Spirit. Ich verweise auch gerne nochmal auf die Grundsatzrede heute, die Keynote vom Präsidenten, wo es ja schon jetzt nicht nur Schwarzmalerei ist, sondern schon das Thema, hey, die Leute wollen das ja eigentlich und wir haben ja nach wie vor das Produkt, was alle wollen, was ja ganz gut ist, ne?
Genau, und Reisen, Erholung, Kopf frei bekommen, andere Eindrücke bekommen, Menschen erleben, Kulturen erleben, ist natürlich auch ein wahnsinnig wichtiger Teil wiederum von Resilienz. Deswegen ist eigentlich Resilienz in dieser Branche ja umso wichtiger und logischer, weil eigentlich müssen all die Kolleginnen und Kollegen in der Touristik umso resilienter sein, damit die Reisenden, damit die ganze Welt einfach die Möglichkeit hat, auch Resilienz zu lernen, zu erfahren, runterzukommen im Urlaub. Und deswegen, ja, finde ich dieses Thema eigentlich ganz passend.
Dem ist nichts hinzuzufügen und ich nehme es gerne als Schlusswort. Danke, Johannes Ganser von der Hanse Merkur.
Total gern, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Und für alle, die bis zum Schluss gehört haben, danke fürs Weiterdenken und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker. Den ganzen Song hören. Im Travelholics Listeners Club gibt es die komplette Playlist. Alle Infos in den Shownotes.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Travelholics Media.